beziehe gerne den ganzen Körper mit ein und deswegen sind aus meiner Sicht auch Übungen wichtig, um in sich selbst reinzufühlen. Wo habe ich selbst Reaktanzen und wo könnten vielleicht meine eigenen Reaktanzen Hinweise auf ein Geschehen sein, das intrapsychisch bei meinem Gegenüber ist?
Meine heutige Gesprächspartnerin verbindet jahrzehntelange Erfahrung als Coach mit wissenschaftlichem Tiefgang im Bereich Pädagogik und einer unglaublich erfrischenden, herzlichen Art. Sie bildet nicht nur Coaches in ihrem eigenen Coaching-Zentrum in Heidelberg aus, sie forscht auch zu den Themen Wirkung von Coaching und dazu, wie eine moderne Coaching-Ausbildung auszusehen hat. Zudem ist sie Herausgeberin von Büchern und Autoren rund um das Thema interdisziplinäres Coaching. Sie sagt von sich, sie liebt es, wenn der Funke überspringt und Menschen eine Entwicklungsreise beginnen. Was Interdisziplinarität mit Elefanten zu tun hat, welche Tipps sie für angehende Coaches hat und warum in der Begegnung mit ihr wirklich schnell Funken überspringen, all das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Professor Dr. Monika Zimmermann. Liebe Moni, ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast mal recherchiert und vielleicht hast du andere Zahlen im Kopf, aber es gibt wohl Stand Dezember 2024 etwa 55.000 Menschen in Deutschland, die sich als Coach bezeichnen und als Coach arbeiten. Ein großer Teil davon, zumindest so die vage Schätzung, hat gar keine Coaching-Ausbildung. Also insofern ist es eigentlich ein höchst unübersichtlicher, ja, und was Qualität angeht, sehr heterogener Markt. Teilst du die Einschätzung?
Ja, vollkommen. Der Markt ist sehr heterogen und auch ganz schön bunt. Und das, obwohl die Profession Coaching total anspruchsvoll ist. Also du wirst kein professioneller, wirksamer Coach in einem Wochenende. Von daher, ja, den Markt sehe und erlebe ich auch als sehr heterogen und bunt. Und gleichzeitig ist es gar nicht so schwer zu unterscheiden, wer eine wirksame Ausbildung mitbringt und wer nicht.
Woran würdest du das erkennen?
Also ich meine es schon zu erkennen an vielen Webseiten, die ich sehe oder die mir gezeigt werden im Sachverständigenrat. Also du siehst es am Außenauftritt, du hörst und spürst es an der Haltung, was die Menschen erzählen über ihr Coaching-Verständnis. Und beim Thema Coaching-Ausbildung sehe ich es daran, dass sie mindestens ein Jahr dauert. Denn wir wissen schon aus der Lehr-Lernforschung, und da komme ich ja auch unter anderem her, dass wir mindestens 9 Monate an was dranbleiben müssen, um den weiten Weg vom Wissen zum wirklich auch professionell handeln können, durchschreiten zu können. Das heißt, es dauert mindestens 9, eher 12 Monate Minimum, damit aus einem, ja, möchte gern Coach ein Profi-Coach wird. Und das ist auch erst der Anfang dieses eine Jahr.
Du bist ja selbst auch Ausbilderin, du coachst ja nicht, du hast ein eigenes Institut in Heidelberg. Man kann bei Heidelberg gehen ja jedem Coach schon mal das Herz auf, weil man hat die systemische Schule, man denkt an die Heidelberger Schule. Wie läuft bei dir die Coaching-Ausbildung denn ab?
In meinem Zentrum für interdisziplinäres Coaching als Bildungsträger läuft die tatsächlich in Anlehnung an die Standards des DBVC und der IOBC so ab, dass die mindestens ein Jahr dauert, prozessbegleitend ist und über 7 3-tägige Module andauert. Und zwischendrin erleben die Teilnehmerinnen Supervision mit mir und meinen anderen Dozentinnen und können quasi den weiten Weg vom Fachwissen hin zum Aufbau einer Haltung und ihre Handlungsfähigkeit begleitet erleben. Also für mich ist quasi Coaching nicht nur eine anspruchsvolle Profession, sondern wenn die Coaching-Ausbildung professionell gemacht ist, dann ist sie im besten Fall eine Prozessbegleitung, genauso wie Coaching selbst. Und sie ist haltungsleitend und handlungsleitend. Das heißt, es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln aus unterschiedlichen Disziplinen und Schulen. Das auch, ja. Aber es geht vor allem darum, dieses Wissen in Verstehen zu transformieren, erlebbar zu machen und die angehenden Coaches handlungsfähig zu machen, bei sich selbst und bei anderen.
Also ich erinnere mich mal selbstoffenbarend sehr wohl an meine ersten Monate in einer Coaching-Ausbildung, wo ich sehr kognitiv unterwegs war. Auch sehr kritisch mit meinen Ausbildern. Ich weiß gar nicht, ob ich mich damals gerne in einer Gruppe gehabt hätte. Das eigentliche Lernen für mich war die Selbstreflexion und auch das mal zu verschriftlichen, mit welchem Selbstbild, mit welchen Werten, mit welchen Antreibern, transaktionsanalytisch gesehen, zum Beispiel ich auf Menschen zugehe. Das war die eigentliche Lernkurve, nicht das Lesen und die vielen Bücher.
Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe, wie soll ich sagen, damals in meiner Promotion und der Studie danach, habe ich ein didaktisches Prozessmodell entwickelt und evaluiert und nenne das bis heute begeistern, bewusst machen, befähigen, weil ich davon ausgehe, dass wir auch in der Coaching-Ausbildung, aber auch grundsätzlich in der Lehre beginnen dürfen damit, uns selbst wie Feuer zu entzünden, zu entfachen, zu begeistern. In diesem Fall von der Profession Coaching. Und begeistern heißt für mich, dass ich in den ersten Modulen den Teilnehmern aufzeige, welche Tiefe die Profession Coaching tatsächlich hat, dass es viel mehr ist als ein umstrittenes Buzzword, sondern es ist eine echte Profession, die es zu verstehen und erlernen gilt. Und dieses Format kann so viel bewirken. Also sprich, diese Begeisterung geht voraus. Dann kommt etwas Bewusstmachen, was tatsächlich für viele auch anstrengend ist, wo wir ihnen bewusst machen, wie ihre eigenen automatisierenden Denk- und Handlungsmuster ihnen uns oft selbst ein Bein stellen und wie wir Klientinnen helfen können, damit dauerhaft besser umzugehen. Und schließlich die letzte Phase des Befähigens, wo das wirklich geübt wird. Wir sagen in Heidelberg oft, geschwätzt ist glei, heißt so viel wie, man kann viel sagen, dass man kompetent sein will oder schon ist. Man muss es üben. Erstmal darf man es verstehen in sich drin, es darf sich eine Haltung aufbauen und dann heißt es einfach üben, üben, üben. Sodass der Prozess der Coaching-Ausbildung ein iterativer Prozess ist, so wie der von Coaching insgesamt, wo sich die Phasen begeistern, bewusst machen und befähigen, immer wieder die Staffel selber in die Hand geben.
Ja.
Und dass es anstrengend und Gewinn bringt.
Ich habe gelesen und weiß ja von dir, dass du auch über Coaching-Wirkung forscht. Was sind denn die Dinge, die letztendlich, ich sag mal, das plaudernde Gespräch im vertrauten Raum mit einem, ja, von einem Coaching unterscheidet im Sinne der Wirksamkeit? Kannst du sagen, was sind Wirkfaktoren?
Ja, und zur Forschung und dessen, was da möglich ist, sage ich dann auch noch mal was. Also für mich sind die Kernwirkfaktoren die drei therapeutischen Grundvariablen von Rogers. Noch heute immer noch. Die habe ich zusammengefasst, damals schon in meiner Diss mit dem Weckruf, nämlich Wertschätzung, Empathie und Kongruenz.
Also WEK.
WEK. So können wir davon ausgehen, schon seit Rogers, das ist ein alter, wunderbarer, zauberhafter Hut, dass immer wenn sich zwischen mindestens zwei Menschen eine solche Haltung ereignet, der Offenheit, der unconditional regard, wie Rogers es gesagt hat, also der Wertschätzung ohne Bedingungen dran zu knüpfen, Empathie und wenn der Coach, in dem Fall auch der Therapeut, die Therapeutin, echt ist, kongruent. Also wenn diese Dinge zusammenkommen im Raum, ereignet sich, und jetzt gehe ich mal in Richtung systemischer Ansatz, so etwas wie Emergenz, eine Synergie, dann entsteht etwas Drittes, was alleine uns gar nicht möglich gewesen wäre. Das heißt, das ist der, in Anführungszeichen, Wirksamkeitsfaktor schlechthin. Da gibt es ja auch viele andere Forscher, die das belegt haben nach Rogers. Und zur Wirkungsforschung würde ich gerne noch mal was sagen. Reine Wirkungsforschung, als Forscherin weiß ich das, ist kaum zu machen und die gibt es auch kaum. Übrigens nicht nur im Coaching-Feld. Was wir aber machen können und auch schon gemacht haben, auch ich, ist Evaluationsforschung, das heißt in Pre-Post-Follow-Up-Designs geguckt, welche Effekte können wir damit erzeugen. Und ich habe alleine schon in meiner Dissertation herausgefunden, dass die Effekte eines Treatments, einer Weiterbildung mit und ohne Coaching signifikant sich unterschieden haben. Oh Wunder, das Treatment mit Coaching im Vergleich zu Kontrollgruppen ohne hat eine signifikant höhere und schnellere Kompetenzsteigerung bewirkt bei den Probandinnen als ohne. Und das passt auch so ein bisschen dazu, dass ich sage, die Didaktik und die Lehr-Lernforschung ist gar nicht so weit weg als Disziplin vom Coaching, wie wir manchmal denken. Das heißt, wenn wir den aktuellen Forschungsstand der Lehr-Lernforschung ernst nehmen und respektieren, auch in seiner Bedeutsamkeit für Coaching, dann kann das durchaus Hinweise geben, wie es noch effektiver werden kann.
Ja, du sagst das Wort Didaktik gerade und ich hatte das große Glück und die Ehre, schon mal reingucken zu dürfen in einige Kapitel des jetzt von dir bald herausgegebenen Buches. Ich zitiere nochmal einen Teil davon. Du schreibst da, eine zukunftsorientierte Didaktik muss sich als Ermöglichungsdidaktik verstehen. Was verstehst du darunter?
Vor allen Dingen dürfen wir in der Didaktik übrigens disziplinübergreifend, nicht nur im Coaching insgesamt, den Lernen, den weiten Weg vom Wissen zum Handeln können, also von der professionellen Absicht hin zur tatsächlichen professionellen Handlungsfähigkeit, den zu begleiten. Und manche Klientinnen im Coaching kommen ja auch zu uns und sagen, bitten um Unterstützung bei dem Verlernen eines Musters und bei dem Erlernen eines neuen Denk- und Verhaltensmustern. Und schwupps, schon da haben wir Didaktik und Ermöglichung wieder auf dem Plan. Und Ermöglichung bedeutet insofern für mich, dass wir als Lehrende und Coaches den Lernenden und den Klientinnen Unterstützung bieten auf ihrem Weg zur Autonomie, auf ihrem Weg zu selbstwirksamen Erfahrungen in Richtung auf ihr persönlich bedeutsames Ziel. Da geht es nicht um irgendwelche Ziele, die mir einfallen oder die irgendwelchen bekloppten Lehrplänen stehen, sondern da geht es um Ziele, die aus der Kraft der Autonomie von den Menschen selbst konstruiert wurden. Und wirksame Didaktik begleitet die Menschen Schritt für Schritt auf dem Weg dahin. Und da gibt es verschiedene Stufen, wie man diesen Weg begleiten kann. Und ja, regelhaft dauert der mindestens 9 bis 12 Monate.
Das Wort ist gerade gefallen. Interdisziplinär, das könnte jetzt die Vermutung auslösen, zu sagen, Mensch, also die Monika Zimmermann erwartet Interdisziplinäres. Das heißt, das dauert das jetzt dann 3, 4 Ausbildungen lang, bis ich dann mich interdisziplinär nennen darf? Oder ab wann ist es interdisziplinäres Vorgehen?
Aus meiner Sicht schon dann, wenn wir uns den Forschungsgegenstand Mensch, die Spezies Mensch, aus unterschiedlichen Perspektiven, also Disziplinen und Schulen, anschauen. Denn jede Disziplin, die ich deshalb auch in Studiengänge und in Coaching-Ausbildung verwoben habe, als Fundament, als Wissensfundament für professionelles Coaching, jede Disziplin blickt nur auf einen Teilaspekt unseres ambivalenten Menschseins. So sieht, erkennt die Philosophie anderes als zum Beispiel die Neurobiologie. Die Psychologie ist mithin nicht die einzige Disziplin, die Coaching als Profession befruchten kann. Sie ist eine tragende, durchaus. Aber beispielsweise die Philosophie, die Soziologie, die Psychiatrie, die Didaktik, die Medizin, die Pädagogik, die Betriebswirtschaftslehre und. Jede aus ihrer eigenen Perspektive hat uns viele Impulse zu geben für ein professionelles Verständnis unserer Spezies, unserer Probleme und der Profession Coaching. Und deswegen ist das überblicksartig, zumindest für einen ersten verstehenden Überblick innerhalb eines Jahres möglich, auf der Grundlage ausgewählter Disziplinen, daraus entspringend ausgewählter Schulen, ich nehme dafür immer das Bild eines Hauses, zu verstehen, wie wir Coaching sinnvoll einsetzen können. Beispielsweise kann der systemische Ansatz und der psychoanalytische oder der verhaltenstherapeutische oder der logotherapeutische, jeder aus seiner Perspektive hilfreiches Beisteuern zu wirksamem Coaching. Und das geht in einem Jahr. Und natürlich ist es uns ja erlaubt, so wie wir beide das ja auch gemacht haben, im Laufe der Lebensjahrzehnte noch weitere Ausbildungen dran zu hängen. Und das ist auch meine Idee. Bei mir in dem einen Jahr lernen die Menschen verschiedene Blickwinkel und Schulen kennen. Und einige davon entscheiden sich 1, 2 Jahre später, noch weitere Ausbildungen zu machen, denn die Professionalisierung als Coach endet nie.
Ein weiteres Bild, was ich gerne mal reinbringen mag und dir überlasse, das mal zu beschreiben, weil ich finde das so schön griffig, ist die Metapher von dem Elefanten, wo verschiedene Menschen Augen verbunden oder auch blind sind und jetzt beschreiben, was sie vor sich haben. Magst du die Geschichte mal erzählen? Ich finde, das zeigt so ein bisschen, warum der Perspektivwechsel so wichtig ist.
Das Elefantengleichnis begleitet mich seit ungefähr 30 Jahren und ist für mich Sinnbild für die Tatsache des modernen Wahrheitsverständnisses. Es gibt nicht die Wahrheit, die Realität an sich, sondern immer verschiedene Perspektiven daraus. Und dieses Gleichnis wird irgendeinem weisen König oder Buddha zugeschrieben. Und geht so, dass ein weiser König etliche Blinde zusammenruft, die ihm Also er setzt einen Preis aus dafür, die ihm erzählen und erklären soll, was er denn da vor sie hinsetzt. Und der erste Blinde gerät rein zufällig an das Bein des Elefanten und ruft laut aus, ich weiß, es ist ein Baumstamm. Der zweite Blinde gerät an ein Ohr des Elefanten und sagt, du bist doch bescheuert, das ist ein Palmenblatt. Der nächste gerät an den Schwanz und sagt, ihr seid doch alle blöde, das ist ein Seil. Und so begannen die Blinden fürchterlich untereinander zu streiten. Und dann sagte der König, ihr könnt aufhören, euch zu streiten, wenn ihr euch einfach friedlich kurz miteinander zu euren individuellen Perspektiven und Wahrnehmungen ausgetauscht hättet, hättet ihr ganz schnell gemeinsam rausgefunden, was die Realität ist, die sich da vor euch aufbaut, nämlich ein Elefant. Und das steht für mich sinnbildlich dafür, dass wir immer nur, wie soll ich sagen, ein Ausschnitt. Wir Menschen und wir Menschen aus Disziplinen können immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit wahrnehmen und tun gut daran, uns mit den jeweiligen anderen Perspektiven auszutauschen, um vielleicht ein kleines bisschen mehr der Realität, die immer relativ ist, zu erkennen.
Wenn es sowas wie ISO gibt, dann ist das vielleicht für Büros gut. So ist eine Qualitätssicherung aus meiner Sicht für Coaches sind Intervisionen und Supervisionen. Da könnte man sagen, das ist eine Versammlung der Blinden, die über ihre Fälle und die Blicke auf das sogenannte Problem dann aus verschiedenen Perspektiven berichten und sich so eigentlich ergänzend Unterstützung geben.
Unterschreibe ich. Und gleichzeitig weiß ich aus Erfahrung, dass diese Sichtweise manchmal der menschlichen Hybris weicht. Also manch einer, der oder die eben schon 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel hat, meint dann, die alleinige Wahrheit zu erkennen. Und dann wird aus einstmaliger bewusster Kompetenz wieder unbewusste Inkompetenz. Also was du eben expliziert hast, unterschreibe ich genauso. So kann Supervision fruchtbar sein.
Ja, und jetzt ist ja, wir haben es ja auch an Beispielen gerade schon gehabt, Lernen eben nicht nur kognitives Hinzusetzen zu dem, was man schon weiß, also nicht nur ein Mehrwissen generieren, sondern im Idealfall, ich kann es ja neuropsychologisch oder physiologisch erklären, es ist ein Neuverschalten von Synapsen. Es ist ein neues Zusammenfeuern von Synapsen, Cells that wire together, fire together, eben auch auf Anteile zu schauen des Gehirns und die in der Ausbildung zu erreichen, die nicht nur Neokortex sind.
Und vielleicht auch nicht unbedingt nur des Gehirns, sondern des ganzen Körpers. Also ich liebe Embodiment auch als Perspektive in der Ausbildung. Ich beziehe den ganzen Körper mit ein. Ja. Den Körper als Diagnostikinstrument, als Hinweisgeber für Stimmung, für alte, erinnerbare Gefühlszustände. Also gerade wir Akademiker versteifen uns ja häufig sehr aufs Gehirn und vergessen, dass da unten drunter noch ganz viel dranhängt und da auch ganz viel drin ist. Also ich beziehe gerne den ganzen Körper mit ein und deswegen sind aus meiner Sicht auch Übungen wichtig, um in sich selbst reinzufühlen. Wo habe ich selbst Reaktanzen und wo könnten vielleicht meine eigenen Reaktanzen Hinweise auf ein Geschehen sein, das intrapsychisch bei meinem Gegenüber ist? Dafür braucht es gar nicht so viel psychoanalytisches Wissen. Ein wenig ist durchaus hilfreich, aber die 6 Jahre braucht es nicht, um da einfach wachsam zu lernen werden und in sich reinzufühlen.
Ich bin jetzt ja informiert, dass du ein neues Buch schreibst, als Herausgeberin, aber auch als Autorin, oder? Du bist sowohl als auch, ne?
Ja.
Kannst du ganz grob umreißen, was erwartet denn die Community der Coaches, wenn dein Buch erscheint? Was steht ihr da?
Ein Blumenstrauß an vielen Perspektiven auf die Profession Coaching und auf den Menschen. Das heißt, wir haben meine Co-Herausgeberin und ich, Janine Wunder und Danny Herzog-Braune, wir haben Autorinnen ausgewählt, die möglichst unterschiedliche Perspektiven auf die Profession und auf unsere Spezies bringen. Das heißt, was erwartet die Leser? Ein breites Spektrum am Verstehen unserer Spezies und der Profession Coaching. Und deswegen haben wir uns als Titel zusammen mit dem Karl Auer Verlag auch überlegt, du bist die Methode. Also entgegen dieses etwas, was auch kursiert, nämlich den Tooligenz, also dass viele Menschen, viele Coaches oder angehende Coaches einfach gerne Tools verwenden möchten. Mich erinnert das an meinen Bereich, meine Zeit in der Lehrerfortbildung, wo die Lehrer auch immer gefragt haben, gib mir doch ein Unterrichtsrezept. So wollen jetzt viele Coaches Tools, Tools, Tools. Ja, genau. Und wir sagen, das beste Tool, die beste Methode bist du als Mensch. Wenn dich verschiedene Perspektiven durchfließen, du diese Perspektiven verinnerlicht hast und danach auch deinen Blick auf die Welt lenken kannst.
Ja, fällt mir immer der Satz ein, der war auch in meiner ersten Coaching-Ausbildung. A fool with a tool stays a fool.
Klasse, ja. Passt super zu den Tooligans, bin ich dabei. Und gleichzeitig würdige ich, dass das ja auch aus guter Absicht passiert, so wie vieles, was unsere Spezies tut. Die gute Absicht dahinter, die ja auch am Anfang bei manchen meiner Teilnehmerinnen da ist, ist die, ich möchte mich sicherer fühlen. Ich möchte ein Tool haben wie als verlängerten Arm, damit ich wirksam ist. Nur nicht immer ist die gute Absicht auch tatsächlich mit prima Wirkung verbunden.
Ja. Moni, ganz tolle Themen. Es geht ja, wir könnten da ganz lange viele weitere Fächer aufmachen. Einen mag ich noch aufmachen, weil der in die Zukunft blickt und gleichzeitig schon in der Gegenwart derzeit eins der übergreifenden Themen ist. Das ist das Thema künstliche Intelligenz. Und auch da würde mich interessieren, wie siehst du die Perspektive zu AI im Sinne von ändert AI und der Ansatz oder das Nutzen von künstlicher Intelligenz, deiner Einschätzung nach etwas an dieser Profession, an unserer Profession als Coach zu arbeiten. Wie schaust du darauf?
Ja, natürlich, aus meiner Sicht, natürlich ändert diese bahnbrechende Revolution, diese, wie Klafki sagen würde, epochaltypische Wende vieles. Gleichzeitig denke ich nicht alles. Die Basics, das grundlegende menschliche Miteinander und die grundlegenden Wirkfaktoren, wie Rogers sie schon beschrieben hat.
Die WEK.
Die WEK, Wertschätzung, Empathie, Kongruenz. Die bleiben bestehen und auch, dass wir die Methode sind, als Menschen, als Coaches. Gleichzeitig freue ich mich total, weil ich sehe neben den natürlich auch Risiken dieser Technologierevolution auch die vielen Vorteile an Zeitersparnis, an Zugang zum weltweiten Wissen. Wir Coaches haben dadurch wirklich mehr an der Hand, können flexibler reagieren und, ja, wie soll ich sagen, sind einfach ans gesamte Weltwissen angebunden und können viel damit machen. Alleine, wenn ich die jüngsten Fortschritte sehe mit Gesichtserkennung, nicht nur im Coaching, auch für die Therapie ist das wichtig. Dann Sprachprogramme. Ich dachte damals bei Raumschiff Enterprise, ich bin ein Fan davon, als ich das geguckt habe, was würde ich drum geben, so einen Universalübersetzer zu haben, dann könnten wir nämlich Coaching und Therapie auch einfach ganz normal in unserer Muttersprache machen und es wird automatisch übersetzt. Zack, jetzt sind sie soweit, die Forscher, sodass wir das bald nutzen können werden. Also ich sehe tatsächlich mehr Vorteile als Risiken, auch wenn ich mir gleichzeitig darüber bewusst bin, dass manche meiner Kollegen das anders sehen. Ich sehe jede Revolution, jede Veränderung, wie damals auch die Gentechnik, so wie sie ist. Sie ist einfach. Und ja, wir können uns der ja hingeben, so wie wir es für richtig erachten.
Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort.
Ja, ich danke dir, lieber Kai.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Das war's für heute vom Coach Talk. Danke fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal. Ich sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Oh.